Liebe Freunde, es scheint ein recht singulärer Fall zu sein, dass über Swedenborg, den nordischen Seher, in einer evangelischen Kirche in Berlin gesprochen wird. Und doch ist das nicht ganz so exzeptionell, wie es zunächst aussieht. Denn Swedenborg ist von Berlin, noch genauer von Potsdam aus, für das gelehrte Mitteleuropa entdeckt worden. Und zwar war es Don Pernety, der Bibliothekar Friedrichs des Großen und Mitglied der Berliner Akademie der Wissenschaften, der das Werk Swedenborgs über die Planetenbewohner ins Französische übersetzt hat. Dasselbe Werk, das dann der württembergische Prälat Oetinger von Morhard ins Deutsche übersetzt hat. Pernety hat auch sonst sehr zur Verbreitung der Ideen Swedenborgs beigetragen und in der Zeit der Romantik hat Swedenborg gerade auf den Kreis der Berliner Romantiker sehr stark gewirkt, zu denen ja auch unter anderem Schleiermacher gehörte, und hat in dem ganzen Kreis der Berliner Romantiker, vor allem auch sogar im Bereich der vom Mesmerismus ergriffenen Ärzte, begeisterte Anhänger gefunden. Es ist also kein Fremder, über den wir heute Abend hier in Berlin sprechen. Nun, der Ausdruck Geisterseher hat im heutigen Sprachgebrauch etwas von der Erhabenheit eingebüßt, die dem Wort ursprünglich anhaftete. Das hängt damit zusammen, dass Immanuel Kant in seiner Schrift Träume eines Geistersehers Swedenborg einer ziemlich herablassenden, ironischen Kritik unterzogen hat. Er hat an ihm die Grundthese seiner Philosophie, dass es dem Menschen unmöglich ist, einen unmittelbaren Einblick in den Bereich des Transzendenten zu tun, in einer sehr stark polemischen und zum Teil ungerecht polemischen Weise dargelegt. Tatsächlich handelt es sich aber bei Swedenborg um einen Geisterseher von einer Einzigartigkeit, die ihn gerade in unserer wissenschaftsgläubigen Zeit als besonders beachtenswert erscheinen lässt. Swedenborg war nämlich seiner geistigen Erziehung und seiner beruflichen Tätigkeit nach den längsten Teil seines Lebens ein Naturforscher, der sich unter seinen gelehrten Zeitgenossen einer einzigartigen Universalität auszeichnete, die an die des Philosophen Leibniz heranreichte und der auf allen Gebieten der damaligen Naturwissenschaft nicht nur durch hervorragende Kenntnisse, sondern auch durch neuartige Forschungen und Entdeckungen sich auszeichnete. Er hatte in England und Frankreich bei den bedeutendsten Naturforschern seiner Zeit studiert, hatte dann als Bergwerksassessor in Schweden eine leitende Stellung im schwedischen Bergwesen inne, das er durch viele entscheidende Erfindungen in der Metallförderung und der Metallgewinnung bereicherte. Er war ein führender Gelehrter und Entdecker auf dem Gebiet der Geologie. Er hat ganz neue Wege der Erforschung der Urgeschichte der Erde beschritten durch Interpretation der Gesteinsschichtungen und der Versteinerungen von Pflanzen und Tieren der Vorzeit. Er war ein großer Biologe, der ein Werk über den Aufbau der animalischen Welt schrieb. Er hat sich als erster als Gehirnphysiologe betätigt. Er hat sich in der Psychologie kritisch mit Descartes auseinandergesetzt und nachdem der schwedische König Karl XII. Sein wissenschaftliches Genie entdeckt hatte und ihn in seine persönliche Umgebung zog, fühlte sich der junge Forscher zu zukunftsmächtigen Erfindungen auf dem Gebiet des Schiffbaus, des Schleusenwesens und der Waffentechnik ermutigt. In diese Zeit fallen seine Entwürfe nicht nur eines Unterseebootes und eines vielläufigen Schnellfeuergewehres, sondern auch einer Flugmaschine, deren Modell sogar heute noch zu sehen ist. Seine Forschungstätigkeit weist eine ungemeine Vielgestalt, ja Rastlosigkeit auf, die sich auch in seinen häufigen Forschungsreisen durch Deutschland, Holland, Frankreich und England ausdrückt. Dort hat er nicht nur die Bergwerke, sondern auch die bedeutendsten Museen und naturwissenschaftlichen Sammlungen und technischen Werkstätten besucht. So ist er gleichzeitig der allseitig Nehmende und Schenkende gewesen und hat die Fülle seiner Eindrücke und seiner Erkenntnisse in einer Reihe bedeutsamer wissenschaftlicher Werke zusammengefasst. Aber auf der Höhe seines europäischen Ruhmes traf ihn der höhere Ruf, den 56-Jährigen im Jahre 1744. Ein höherer Ruf, der ihn auf einen ganz anderen Weg der Erkenntnis führte und ihn zwang, sein bisheriges wissenschaftliches und philosophisches Werk als menschliche Eitelkeit hinter sich zu werfen. Nun, damit kam im Grunde ein Streben in ihm zum Durchbruch, das ihn sein ganzes Leben insgeheim schon begleitet hatte. Bei all seinem wissenschaftlichen Forschen drängte sich immer stärker ein religiöses Erkenntnisideal durch. Was er eigentlich erstrebt, das ist die adamische Erkenntnis, die vollkommene Erkenntnis des ursprünglichen Menschen, so wie er von Gott nach seinem Bilde geschaffen war. Die Erkenntnis Adams, der noch den Blick ins Wesen aller Wesen besaß. Swedenborg weiß, dass diese adamische Erkenntnis für den gefallenen Menschen dahin ist und die Erkenntnis der Aussichtslosigkeit all seiner vielseitigen Bemühungen auf experimentellem und analytischem Weg zu dieser höchsten Erkenntnis vorzudringen, führt ihn in eine tiefe religiöse Krise, die nicht nur eine Krise seines wissenschaftlichen, sondern auch seines persönlichen und sittlichen Lebens ist. Je mehr er in den einzelnen Zweigen der Naturwissenschaften selbstständige Forschungen anstellt, desto deutlicher empfindet er die Unzulänglichkeit dieses Bemühens, das doch nicht das letzte Ziel erreicht, desto leuchtender entsteht vor ihm das Bild des Urmenschen, dem die Wahrheit ohne Analyse, ohne Geometrie aus der Betrachtung der Dinge selbst zuströmte. Was er dann im Jahr 1744 und 45 nach einer 11-jährigen Krise in einem regelrechten Berufungserlebnis an sich selbst erfährt, das ist dann die überwältigende Erfahrung, dass ihm das zuteil wird, was er so lange erstrebt, aber aus eigener Kraft nicht schaffen konnte. Er fühlt sich in eine neue Schau versetzt. Die geistige, die himmlische Welt tut sich ihm auf. Er sieht sich auf den Thron der Erkenntnis erhoben, von dem Adam nach seinem Fall herabgestoßen wurde.